Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Lage im japanischen Atomkraftwerk Fukushima droht außer Kontrolle zu geraten. Die internationale Atombehörde IAEA bezeichnete sie als beunruhigend. Ihr Präsident Amano kritisierte zugleich die Informationspolitik der japanischen Regierung. In der Nacht hatte es auch im Reaktorblock 2 eine Knallgasexplosion gegeben, die dritte insgesamt. Im abgeschalteten Block 4 gerieten verbrauchte Brennelemente in Brand und setzten Strahlung frei. Das Feuer wurde inzwischen gelöscht.
Die Sorge der Japaner vor radioaktiver Verstrahlung nimmt zu. In provisorischen Testzentren lassen sich Anwohner der Region Fukushima auf Radioaktivität untersuchen. Denn heute warnte die Regierung erstmals vor Gesundheitsgefahren. Die Strahlung um das Atomkraftwerk ist sehr hoch. Es ist wahrscheinlich, dass noch mehr radioaktive Strahlung entweichen wird. Die Atomkraftanlage Fukushima 1. Am Morgen hat es eine dritte Explosion gegeben. Aus einigen der Reaktoren, so die Regierung, sei radioaktive Strahlung ausgetreten. Selbst im 240 Kilometer entfernten Tokio wurden leicht erhöhte Werte gemessen. Die Umgebung des Reaktors wurde längst evakuiert. Dann am späten Nachmittag eine Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde. Die Lage sei beunruhigend. Möglicherweise könnte der Sicherheitsbehälter von Reaktor 2 beschädigt sein. Ich möchte nicht spekulieren, aber der Schaden wird auf weniger als 5% geschätzt. Was das bedeutet, sagt der Atomexperte nicht. Noch scheint keiner genau zu wissen, wie groß die Gefahr wirklich ist, die von Fukushima ausgeht.
Angesichts der atomaren Gefahr reisen die meisten internationalen Bergungsteams wieder ab, darunter auch die Helfer vom Technischen Hilfswerk aus Deutschland. Zudem besteht nach 4 Tagen kaum noch Hoffnung, verschüttete Leben zu finden. Nur ganz vereinzelt gibt es Meldungen über geglückte Rettungsaktionen.
So sieht es überall an der Nordostküste Japans aus. Weit ins Land hinein hat der Tsunami tiefe Wunden gerissen. Wir sind in Kirikiri, einem kleinen Küstenort. Es ist menschenleer. Vergeblich sucht man schweres Gerät. Keine Räumbagger, keine Kräne. Allein ein paar Soldaten ziehen durch die Trümmer auf der Suche nach Leichen. Inmitten des Dorfes, das einmal gut 4000 Einwohner hatte, auf einem kleinen Berg die Grundschule. Hier harren die Überlebenden aus. Die Temperaturen schwanken um den Gefrierpunkt. Kein Ort, an dem man ohne Strom und Heizung sein möchte. Von dieser Schule bis zum Meer ist alles weg. Kirikiri hat glücklicherweise auch einen höher gelegenen Teil. Dort ist alles heil. Wegen dieser Infrastruktur können wir uns erstmal einigermaßen selbst versorgen. Im Halbdunkel der Turnhalle kauern die Alten, die Kinder, ein paar Familien. Ein leises Gemurmel liegt über dem Raum. Sie alle haben Schlimmes erlebt. Interviews wollen sie nicht geben, der Schock über das Geschehene sitzt noch zu tief. Die Schule war gerade hoch genug, um nicht von der Welle verschlungen zu werden. Bis 25 oder 30 Meter über dem Meeresspiegel muss sich die Walze aus Wasser und Schutt in ihrem schlimmsten Moment aufgetürmt haben. Einfach unvorstellbar.
Zerstörung, soweit das Auge reicht, längst sind nicht alle Toten geborgen. Eine Küstenlinie von mehreren hundert Kilometern ist betroffen. Die Bergung der Toten, die Versorgung der Überlebenden, eine Mammutaufgabe für das katastrophengebeutelte Japan.
Angesichts der Störfälle im Atomkraftwerk Fukushima versuchen viele Menschen aus der Region nach Süden zu kommen. Auch viele ausländische Unternehmen haben für ihre Mitarbeiter nun Hotelzimmer in Osaka gebucht. Als Reaktion auf die Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima nimmt die Bundesregierung die ältesten deutschen Meiler zunächst vom Netz. Betroffen sind die Atomkraftwerke Brunsbüttel, Unterweser, Biblis A und B, Philippsburg 1 und Isar 1. Das AKW Neckarwestheim 1 wird nach Angaben aus Baden-Württemberg endgültig stillgelegt. Auch das derzeit abgeschaltete AKW Krümmel soll zunächst nicht wieder ans Netz gehen.
Die Bundesregierung und 5 unionsgeführte Bundesländer haben eine abrupte Wende ihrer Atompläne beschlossen, ein halbes Jahr nur nach der Laufzeitverlängerung für alle deutschen Kernkraftwerke.
Und zwar dergestalt, dass die Kernkraftwerke, die vor dem Ende des Jahres 1980 in Betrieb gegangen sind, dabei stillgelegt werden, für die Zeit des Moratoriums, also außer Betrieb sind.
Auch Neckar-Westheim 1 soll jetzt vom Netz, und zwar endgültig. Ein Altreaktor, dessen Weiterbetrieb Baden-Württembergs Ministerpräsident Mappus immer gefordert hatte, heute die Kehrtwende.
Jeder kann nachvollziehen, dass es letzte Wochenende eine gewisse Zäsur war, dass es auch eine emotionale Ausnahmesituation ist und dass die Menschen genau das erwarten.
Auch Biblis geht vorerst vom Netz. Unter Juristen ist das Moratorium nicht unumstritten. Die Energiewirtschaft aber lässt sich unter dem Druck der Ereignisse darauf ein.
Wir müssen mit der Bundeskanzlerin ins Gespräch kommen. Das hat sie uns ja signalisiert. Wir müssen schauen, wie wir mit dem Moratorium umgehen. Und nach 3 Monaten wird ja das Spiel wieder neu gespielt.
Das neue Spiel nutze den Erneuerbaren, versichert die Atombranche. Die Opposition mag das nicht glauben.
Bis jetzt macht die Kanzlerin nur eins. Wahlkampfmanöver, um irgendwie über die Landtagswahlen zu kommen.
Es gibt eine Unterbrechung der Laufzeit der 7 ältesten Atomkraftwerke, aber es gibt keine Aussage darüber, was damit danach passiert.
Das ist Taktik, das ist Vertagung, aber das ist keine Einsicht in die Notwendigkeiten, die sich aus den Ereignissen in Japan stellen.
Am Donnerstag will die Kanzlerin eine Regierungserklärung zur Atompolitik abgeben.
Auch die Europäische Union hat erste Konsequenzen gezogen aus der Reaktorkatastrophe in Japan. Die Energieminister einigten sich darauf, die Kernkraftwerke in Europa einem einheitlichen Sicherheitstest zu unterziehen. EU-Energiekommissar Oettinger sagte, er werde sich dafür einsetzen, dass alle Ergebnisse veröffentlicht werden.
Europa sorgt sich um die Reaktoren vor der eigenen Haustür. Selbst hier im Atomkraftland Frankreich gingen heute Menschen auf die Straße. 30 Jahre, das reicht, schreiben sie, nach Japan. Angela Merkel hat heute 7 Meiler abgeschaltet. Es wird Zeit, dass auch wir uns der neuen Realität stellen. Er hat das schon getan. EU-Energiekommissar Oettinger, einst Freund der Kernkraft, will nun sämtliche Meiler in Europa kritisch testen. Wer durchfällt, soll vom Netz.
Wir werden mit Sicherheit bei älteren Kernkraftwerken intensivere andere Fragen zu bewerten haben als bei Kernkraftwerken der neuesten Generation.
Was getestet wird, soll bis Sommer feststehen. Die Experten wollen verschärfte Kriterien anlegen für Erdbebensicherheit oder den Schutz gegen Flugzeugabstürze. Die Atomindustrie einverstanden, notgedrungen. Ihre Zukunft steht auf dem Spiel.
Hier geht es um die Sicherheit unserer Mitbürger quer durch Europa. Die Menschen reisen und leben in verschiedenen Ländern. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass überall in Europa hohe, gleiche Sicherheitsstandards gelten und die Lehren aus Japan gezogen werden.
Doch sollte die Lehre sein, dass Atomkraft zu gefährlich ist, zu ersetzen wäre sie nur schwer. In Frankreich kommen 80% des Stroms aus Kernenergie, in der Slowakei 54%, in Belgien 52%, Deutschland liegt bei 23%. Vielleicht in 80 Jahren gibt es ein Europa ohne Atomkraft, aber sicher nicht jetzt. In der Tat, Länder wie Polen machten heute deutlich, sie wollen neue Reaktoren bauen, auch jetzt nach Japan.
Das umstrittene Vorhaben, Bundespolizei und Bundeskriminalamt zusammenzulegen, ist vom Tisch. Keine 2 Wochen nach Amtsantritt stoppte Bundesinnenminister Friedrich die Pläne, die unter seinem Vorgänger de Maizière erarbeitet worden waren. Die Polizeibehörden müssten aber unter anderem in der Informationstechnologie besser zusammenarbeiten, sagte Friedrich beim Festakt zum 60-jährigen Bestehen der Bundespolizei. Die Entscheidung traf in Koalition und Opposition sowie bei den Polizeigewerkschaften auf einhellige Zustimmung. Die rot-grüne Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen hat vor dem Landesverfassungsgericht eine Niederlage erlitten. Die Richter in Münster erklärten den Nachtragshaushalt 2010 wegen zu hoher Schulden für verfassungswidrig. Die CDU sieht sich durch das Urteil in ihrer Ansicht bestätigt, dass auch die geplante Schuldenaufnahme für das laufende Jahr gegen die Verfassung verstößt.
Das Urteil der Richter war deutlich. Die Landesregierung habe mehr Schulden gemacht als erlaubt. Die Begründung, das wirtschaftliche Gleichgewicht sei gestört gewesen, nicht hinreichend. Zumal die Konjunktur im vergangenen Herbst wieder boomte. Für die rot-grüne Koalition eine herbe Niederlage.
Die Landesregierung respektiert das Urteil des Verfassungsgerichtes. Hierbei handelt es sich heute um eine erste Einschätzung. Wir werden uns das Urteil sehr genau ansehen und dann auch Sie darüber informieren, ob wir noch weitere Rückschlüsse daraus ziehen müssen.
Für NRW-CDU-Chef Norbert Röttgen, der sich beim Parteitag am Wochenende schon mal für einen möglichen Wahlkampf warm lief, ist das Urteil eine Bestätigung seiner Linie.
Dieser Haushalt ist insbesondere an dem Dilettantismus, an der handwerklichen Unfähigkeit, an der mangelnden Solidität einer Regierung bereits gescheitert.
Er sieht den Richterspruch als wichtigen Etappensieg auf seinem Weg zur Macht in NRW.
Die rot-grüne, von den Linken tolerierte Minderheitsregierung in Düsseldorf gerät mit diesem Urteil in schweres Fahrwasser. Im Mai, will sie den Etat 2011 vorlegen, will sie mit ihm nicht wieder vor dem Verfassungsgericht scheitern, muss sie gewaltig kürzen, etwa bei den Personalausgaben. Das werden die Linken nicht mitmachen, die Koalition steht dann im Landtag ohne Mehrheit da. Neuwahlen noch vor den Sommerferien werden damit immer wahrscheinlicher.
Das Königreich Bahrain greift jetzt zu schärferen Mitteln, um die Proteste gegen die Regierung zu stoppen. Der König verhängte einen dreimonatigen Ausnahmezustand, unterstützt von Truppen aus dem Nachbarland Saudi-Arabien. Auch heute protestierte die schiitische Opposition gegen die sunnitische Herrscherfamilie. Sicherheitskräfte sollen hunderte Demonstranten verletzt haben.
Der Perlenplatz im Zentrum von Manama besetzt von Demonstranten. Mit einem Generalstreik legen sie heute große Teile der Hauptstadt lahm. Die Protestbewegung fordert politische Reformen und den Rücktritt des Königs Al-Khalifa. Doch der will seinen Thron nicht verlassen. Stattdessen hat der König für 3 Monate den Ausnahmezustand verhängt und militärische Unterstützung vom Nachbarn Saudi-Arabien angefordert und auch bekommen. Gestern kamen rund 1000 saudische Soldaten über die Grenze. Sie sollen die bahrainischen Sicherheitskräfte unterstützen, um die regierungskritischen Proteste einzudämmen. Doch ihre Präsenz bewirkt das Gegenteil. Ausländische Soldaten im Herzen der Hauptstadt Bahrains, das ist für die Protestbewegung eine extreme Provokation, eine weitere Stufe der Eskalation. Wir wollen keine ausländische Intervention. Das soll keine Besatzung sein. Für uns ist es eine Besatzung. Mit welchem Recht werden hier ausländische Truppen ins Land geholt? Im Laufe des Tages kommt es in der Hauptstadt von Bahrain zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften mit Toten und zahlreichen Verletzten. Der Protest wird vor allem von der schiitischen Mehrheit des Landes getragen. Die Schiiten fordern von der sunnitisch dominierten Regierung eine Beteiligung an der politischen Macht.
In Libyen treiben Gaddafi-treue Truppen die Aufständischen immer weiter in die Enge. Nach der Stadt Swara wurde auch Adjdabia im Osten des Landes bombardiert und offenbar auch eingenommen. Das feierten Gaddafi-Anhänger in der Hauptstadt Tripolis. Damit ist die zweitgrößte Stadt Benghazi fast als einzige noch in der Hand der Rebellen.
Auf der italienischen Insel Lampedusa sind erneut Flüchtlinge angelandet. Seit gestern kamen mehr als 1600 Menschen aus Tunesien über das Mittelmeer auf die Insel. Nach Angaben des Hafenamtes soll ein Flüchtlingsboot mit etwa 40 Menschen an Bord vor der Küste gesunken sein. Nur einige von ihnen konnten gerettet werden. In den vergangenen Wochen waren schon tausende Flüchtlinge aus Nordafrika nach Lampedusa gekommen.
Joachim Löw hat seinen Vertrag als Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft vorzeitig verlängert, und zwar bis 2014. Das heißt, Löw wird die Mannschaft auch auf die nächste Weltmeisterschaft vorbereiten, die im Sommer 2014 in Brasilien stattfindet. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 16. März.
Das Hoch über Skandinavien verlagert sich ein wenig nach Osten. Gleichzeitig nähert sich ein Tief von Spanien, das ab morgen unser Wetter bestimmt. Da die Luftdruckunterschiede über Deutschland recht groß sind, lebt auch der Wind teilweise stürmisch auf. In einem Streifen vom Emsland bis zur Lausitz sind dichte Wolken unterwegs, sonst ist es teils klar, teils locker bewölkt, aber im Laufe der Nacht wird es zunehmend wolkiger. Der Tag beginnt zum Teil stark bewölkt, in manchen Regionen auch freundlich, später gibt's dann immer mehr Wolken, die im Osten und Süden gebietsweise Regen bringen. Der Wind bläst mäßig bis frisch und teilweise stark böig, im Bergland sowie an den Küsten stürmische Böen, im Erzgebirge und im Bayerischen Wald auch Sturmböen. -2 Grad heute Nacht im Nordosten, +8 im Rhein-Main-Gebiet. Dort morgen bis 16, an der Ostsee dagegen nur kühle 3 Grad. In den nächsten Tagen kühlt es weiter ab. Dabei gibt's vor allem in der Südosthälfte am Donnerstag teilweise länger andauernde Regenfälle. Am Freitag im Südosten und Nordwesten noch zeitweise Regen. Und am Samstag rieselt im Bergland auch etwas Schnee.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.40 Uhr mit Karin Mioska. Darin Hoffen und Bangen, Tokio in Angst vor der Strahlenwolke sowie Merkel und die 7 Meiler. Was bedeutet das Moratorium der Bundesregierung? Und jetzt der Brennpunkt zur Reaktorkatastrophe mit Andreas Zierowitz.